Ja, den Schwung wollen wir jetzt gerne mitnehmen in die Predigt. So, jawohl, Präsentation ist auch da. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ganz kurz nochmal, also Michaela Winter, mein Mann und ich, wir kommen aus Schramberg, das ist ja nicht allzu weit weg, und freue mich, dass ich heute hier in dieser Gemeinde sein darf. Ein paar Leute durfte ich schon kennenlernen. Ja, herzlichen Dank, dass ich zu euch reden darf. Möchte euch ein bisschen erzählen, so zum Reinkommen. Ich habe hier das Thema, wo Glaube am meisten kostet. Und das reiht sich ein bei euch, glaube ich, in eine Predigtreihe. Ne? Da habt ihr es über Nachfolge. Genau, also ich werde mich da jetzt einfach nur ein bisschen einfügen und sagen, wie wir eigentlich zu Open Doors gekommen sind. Also mein Mann ist auch schuld, dass ich hier vorne stehe inzwischen. Vor 21 Jahren hat es ihn sehr bewegt. Er kannte dieses Buch von Bruder Andrew, Der Schmuggler Gottes. Und wir waren so ein bisschen auf der Suche, was Gott mit unserem Leben noch vorhaben könnte. Und da hat er gesagt, da findet so ein Open Doors Tag statt, lass uns doch da mal hingehen. Ja, ich konnte mir schon vorstellen, dass wir nicht einfach nur zu dem Open Doors Tag gehen, sondern dass wir dort auch Wegführung von Gott bekommen würden. Und da hatte ich ein bisschen Angst davor. Im gleichen Jahr habe ich nämlich unser drittes Kind gerade zur Welt gebracht und es war ein halbes Jahr alt und mir war jetzt nicht so nach Abenteuer zumute. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ich muss selber hören von Gott, ob das überhaupt für uns jetzt gerade dran ist oder ob du da vielleicht alleine hingehst. Mal schauen. Und dann hat Gott aber ganz klar mir einen Traum gegeben in der Nacht vor dieser Konferenz. Und ich habe ganz selten geistliche Träume. Ich kann die an einer Hand abzählen. Aber in diesem Traum kam ein Erdbeben vor und dieses Erdbeben hat mich tief erschüttert und ich war in einer Konferenz und bin dann in den Mittelgang gesprungen und musste dann feststellen, dass alle Leute um mich herum ganz still in ihren Bänken, so wie ihr jetzt hier sitzt, sitzen geblieben waren und sich nicht haben rausbringen lassen, Gott weiter angebetet haben, ihn gelobt haben, gepriesen haben. Und da wusste ich, das brauche ich auch. Ich brauche diesen Frieden, diese Ruhe, Gott wirklich nachzufolgen, egal was kommt. Und dann sind wir dorthin gefahren. Und mein Mann hat sich angemeldet, er hat es sich angeboten, hat gesagt, ich bin bereit, zu verfolgten Christen zu gehen und Kurierdienste zu übernehmen. Also wirklich, ne, diese Geschichte mit den verbotenen Dingen im Koffer, wo man dann gesagt bekommt, also wenn Sie den Koffer öffnen und Sie finden das, dann zerstöre es bitte. Ja? Und ich weiß noch, wie wir saßen vor diesem Koffer und überlegt haben, wie kann man das denn in diesem Koffer verstecken? Und festgestellt haben, egal wie, es gibt Durchleuchtungsgeräte heutzutage, wenn das einer sehen will, er wird es finden. Und da haben wir gelernt, uns wirklich im Gebet auf Gott zu verlassen und zu sagen, Herr, so wie Bruder Andrew auch gebetet hat, ne? Du hast blinde Augen sehend gemacht, du kannst auch sehende Augen blind machen. Das haben wir auch gebetet. Und so ist mein Mann jedes Mal mit seinem Koffer gut in das Land und auch gut wieder nach Hause gekommen. Aber mir war völlig klar, dass eben Nachfolge, wenn wir mit verfolgter Kirche zu tun haben, einen Preis hat. Ja? Und Jesus hat da mich sehr überführt in meinem Herzen und hat gesagt, ich habe jetzt schon so Angst um meinen Mann, der mal 8 Tage in so ein Land reist. Aber die Christen dort leben unter dieser permanenten Gefahr. Bin ich besser als sie? Was gibt mir das Recht, mich hier rauszunehmen und zu sagen, ich schone mein Leben? Ja, das tut mir ja leid, dass die so schlecht dran sind, aber ich bin ja froh, dass ich hier bin und es mir gut geht. Nein, mir war völlig klar, dass es für mich als Nachfolger Christi auch heißen kann, ich bin nicht besser als sie, ich bin nicht besser als unser Herr. Auch wir müssen bereit sein, den Preis zu zahlen, den Jesus vor uns legt. Genau, und so wie wir die Kosten auch vorher überschlagen haben, sind wir bereit, in diese gefährlichen Länder zu reisen. So ist es auch hier in der Geschichte, die Jesus uns vorlegt. Jesus war eigentlich auf dem Höhepunkt seiner Bekanntheit. Er war zu diesem Zeitpunkt umringt von ganzen Scharen von Menschen, die erlebt hatten, wie er Hunderte heilte und satt machte. Es hätte doch eigentlich so weitergehen können. Ist doch wunderbar, wenn Menschen Erfüllung finden, Heilung für Körper und Seele, wenn Jesus die Sorgen wegnimmt, wenn er ihnen die Liebe des himmlischen Vaters zeigt, wenn Menschen eine Gemeinschaft finden, in der sie angenommen sind und ihre Gebete erhört werden, so wie wir es heute Morgen auch in dem Zeugnisteil gehört haben. Ist doch wunderbar, so kann es doch weitergehen. Aber mitten in diese Atmosphäre hinein beginnt Jesus jetzt plötzlich von den Kosten zu sprechen, die mit der Nachfolge verbunden sind. Und ich lese, angenommen, jemand von euch möchte einen Turm bauen. Setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen, seht euch das an. Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Ja, das ist ein Beispiel, das einige von uns, vielleicht haben hier auch schon ein paar Leute gebaut. Ja, wir haben mal einen Umbau gemacht bei uns zu Hause und da rinnt der Kredit nur so durch die Hände. Ne? Die Handwerker kommen und gehen und die Beträge, die schwinden und schwinden. Und wir waren eigentlich so gut wie fertig mit dem Umbau und dachten, okay, jetzt bestellen wir noch die Elektriker. Und ich dachte so, oh nein, die Elektriker. Unser Architekt hatte in der ganzen Bauplanung diesen Kostenposten komplett vergessen. Der war nicht drin. Da haben wir dann mal ordentlich geschluckt und gesagt, okay, dann müssen wir jetzt wohl noch mal zur Bank, weil ohne Steckdosen ist es ein bisschen schwierig in so einem Umbau. Und ja, sind sicherlich Dinge, die wir nachvollziehen können. Wir müssen eine gute Planung haben. Wir müssen uns bewusst sein, was soll das Ganze am Ende kosten, sonst können wir es am Ende nicht vollenden. Gut, wir wurden getröstet von der Bank. Die haben gesagt, ja, das passiert sehr oft und kriegen Sie eine Nachfinanzierung. Aber wir haben schon geschluckt, da nochmal was draufpacken zu müssen. Und wir kennen solche Bauvorhaben, auch vom Staat, ne? Die Elbphilharmonie in Hamburg, Stuttgart 21, das sind alles so Dinge, wo man, wenn sich die Sachen verzögern, auch Spott ernten kann. Und Jesus will nicht, dass es uns so geht. Er will, dass wir eine gute Übersicht über die Kosten bekommen, die der Glaube an ihn haben kann. Ja, und dann bringt er noch ein krasseres Beispiel und sagt, nehmen wir an, ein König macht sich auf, um gegen einen anderen König in den Krieg zu ziehen. Wird er sich da nicht zuerst hinsetzen und überlegen, ob er in der Lage ist, sich mit einem Heer von 10.000 Mann einem Feind entgegenzustellen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt? Wenn er sich nicht für stark genug hält, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Abordnung zu ihm schicken und um Frieden bitten. Das ist ja noch ein gemeineres Beispiel. Ne? Also Jesus provoziert hier richtig. Und er sagt, ne, vergleicht es mit dem König, der hat ein Heer von 10.000 und jetzt kommt ein Heer gegen ihn. Das hat doppelt so viele Leute. Ja klar, in so einen Kampf zieht man nicht gedankenlos. Und wir fragen uns, Jesus, warum machst du es uns auch so schwer? Müssen es gleich 20.000 sein? Aber Jesus sagt hier einfach, die Nachfolge ist mit Kosten verbunden, er beschönigt nichts und er weist darauf hin, tretet nicht blauäugig, nicht unvorbereitet, nicht euphorisch in die Nachfolge ein. Ihr sollt wissen, dass es auch schwierig werden kann und sogar sehr schwierig werden kann. Ja, Søren Kierkegaard, ein dänischer Philosoph, Theologe und Schriftsteller, er hat einen sehr provokanten Satz gesagt, den kennen wir manchmal ein bisschen in einer Kurzvariante, aber das ist eigentlich das längere Zitat. Es gibt zwei Arten von Christen, den Nachfolger Jesu und dann die billigere Ausgabe davon, den Bewunderer Jesu oder den Fan. So, Jesus sucht keine Fans, er sucht keine Bewunderer, er sucht Nachfolger. Der Unterschied ist, dass der Bewunderer Jesu Er versteht die Worte und die Taten Jesu. Er versteht sie. Und er ist begeistert davon und interessiert und berührt vielleicht sogar auch. Aber sie haben keine Konsequenzen für sein persönliches Handeln. Ein Bewunderer behält sich vor, das Vorbild anzuhimmeln, ohne dass er das auf sein eigenes Leben überträgt. Wenn ich ein Nachfolger werde, dann heißt es, ich versuche, das Leben und die Lehren und die Taten meines Vorbilds auch in meinem Leben umzusetzen. Das kostet einen wesentlich höheren Preis. Hier, du hast doch vorhin erzählt, du bist auf der Eisbahn. Was machst du da, Schlittschuhlaufen? Ja? Okay, gut. Also haben wir so einen Sportler hier, ist ein gutes Beispiel. Wir hatten jetzt ja auch gerade die Winterspiele und ich bin begeisterte Zuschauerin beim Eiskunstlauf. Na? Ich gucke das am Fernsehen und dann gibt es noch größere Fans, die kommen auch ins Stadion, um die Leute dort zu beobachten, wie sie ihre Pirouetten drehen, die Männer werfen die Frauen in die Luft, fangen sie tatsächlich auch wieder auf, ja, bewegen sich auf dem Eis, auf diesen schmalen Kufen und machen da die gelenkigsten Verrenkungen, die würde ich nicht mal ohne Kufen hinbekommen. Ja. Aber ich sitze da ganz bequem und sage, ist ja schön, dass die das können, aber es ist nicht meins. Ja? So ist ein Bewunderer, das ist ein Fan. Aber der Nachfolger geht hin und sagt, wow. Ja? Wenn man Spitzensportler anguckt, die hatten auch alle mal vorm Fernseher gesessen oder irgendwelche Vorbilder gesehen. Der Unterschied war, dann haben sie gesagt, so will ich auch werden. Das möchte ich haben in meinem Leben. Und dann fangen sie an, den Preis zu bezahlen. Sie nehmen Trainingsstunden, sie gehen auch in ihrer Freizeit noch auf die Eisbahn. Ja? Sie üben hart, sie nehmen auch in Kauf, dass man mal aufs Eis fällt. Ja? Es tut ordentlich weh. Sie nehmen auch in Kauf, dass es vielleicht Verletzungen gibt. Sie verzichten auf vieles in ihrem Privatleben. Es gibt viele andere Dinge, die sie dann nicht tun können, um diesen Spitzensport zu erreichen. Und das sind alles Opfer, die sie bewusst in Kauf nehmen, um an die Spitze zu kommen. Solche Menschen sucht Jesus in der Nachfolge. Und Sören Kierkegaard hier sagt noch an einer anderen Stelle eben, der Jünger, also der Nachfolger Jesu, hat auch dieses Kennzeichen. Er leidet für die Lehre. Das heißt, er bezahlt diesen Preis. Nun habe ich ja diese Geschichte von Jesus noch gar nicht zu Ende erzählt, beziehungsweise in einer anderen Reihenfolge. Denn eingerahmt ist die Geschichte vom Turm und die Geschichte von den Kriegsleuten von Klartext, den Jesus spricht. Er spricht auch Klartext und sagt, diese Konsequenzen kann die Nachfolge haben. Wenn jemand zu mir kommt und Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben nicht hasst, kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir hergeht, der kann nicht mein Jünger sein. Und am Ende sagt er nochmal, darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Das ist der Klartext. Hier stehen die Kosten. Jetzt dürfen wir prüfen. Sind wir bereit dafür? Interessantes Wort, das hier steht für hassen, heißt im Griechischen eigentlich missein. Und es hat eine viel größere Bandbreite an Bedeutungen als das Wort hassen bei uns. Es ist nicht so emotional geladen. Es bedeutet einfach weniger lieben oder sich innerlich von etwas distanzieren. Es geht also nicht um einen aggressiven Hass hier gegen irgendjemand, sondern um eine relative Gewichtung unserer Liebe. Die Bindung an Jesus soll mehr Gewicht haben als die Bindung an Familie. Die Bindung an Jesus soll auch mehr Gewicht haben als die Liebe zum eigenen Leben. Jesus sagt also ganz deutlich, wenn ihr meine Jünger sein wollt, könnt ihr das nur werden, wenn ihr mir den ersten Platz in eurem Leben gebt. Ja, mehr noch. ihr müsst auch euer Kreuz auf euch nehmen. So was haben wir uns hier vorzustellen. Es gibt da so dieses Landläufige, ah, der hat aber schweres Kreuz zu tragen, ne, in seinem Leben. Wir meinen dann oft, da ist irgendein schweres körperliches Leiden oder ein Schicksalsschlag. Aber das ist hier nicht gemeint, sondern gemeint ist hier wirklich, so wie Jesus den Querbalken seines Kreuzes getragen hat, den musste jeder, der zur Hinrichtung verurteilt war, selber an die Kreuzigungsstätte tragen. So fordert er auch uns auf, diesen Querbalken auf unsere Schultern zu nehmen. Was ist denn verbunden mit diesem Querbalken des Kreuzes? Es ist verbunden damit, die Möglichkeit, verspottet zu werden, verachtet zu werden, abgelehnt zu werden, Kopfschütteln zu ernten, eventuell bespuckt zu werden. Alles, was Jesus eben ertragen musste, kann auch uns passieren. Er sucht Leute, die bereit sind, mit diesem Querbalken durchs Leben zu laufen. Diese Leute sucht er. Und das gilt eben für alles, was wir haben. Alles, was wir haben, wünscht sich Jesus, dass wir es ihm ausliefern und an zweite, dritte, vierte, fünfte Stelle sortieren in unserem Leben. Das ist ganz wichtig, wenn wir auch jetzt zusammen verstehen wollen, was in der verfolgten Kirche passiert. Und wenn wir effektiv auch für sie beten wollen. Diese Grundlagen müssen klar sein. Und so möchte ich euch jetzt mitnehmen zum Jemen. Ich fange an mit einem Zeugnis von einem Jemeniten, der uns bei Open Doors schon sehr ans Herz gewachsen ist. Vielleicht kennen manche von ihm schon. Er ist ziemlich präsent in den Social Media Kanälen. Und wir haben auch mit ihm verschiedene Sachen gedreht. Also das hier ist das Titelbild aus Geschichten von Gottes Wirken. Das kann man auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Da könnt ihr in mehreren Episoden auch seine ganze Lebensgeschichte hören. Und ich möchte sie uns jetzt kurz nacherzählen. John ist also im Jemen geboren und streng muslimisch erzogen worden. Von Kindheit an lernte er zu beten, zu fasten und die islamischen Traditionen zu befolgen. Sein Glaube formte, wie bei allen Menschen im Jemen übrigens, seine Identität und seine Weltanschauung. Aber trotzdem fühlte er sich als junger Mann geistlich leer. Und er begann, Fragen zu stellen, die gefährlich waren. 2014 pilgerte er schließlich nach Mekka. Und dort kam es zu einer einschneidenden Erfahrung und eigentlich auch zum Wendepunkt seines Lebens. Obwohl er dort von Tausenden von Pilgern umgeben war, sie vollzogen alle gemeinsam dieses Ritual, dass sie pilgern um die Kaaba. Das sollte eigentlich der Höhepunkt eines jeden Muslimen sein in seinem Leben, da dieser Kaaba so nah zu sein. Aber genau als er dort war, fühlte er sich Gott ferner denn je. Und ein mächtiger Gedanke ergriff sein Herz. Bete ich hier wirklich den Schöpfer an? Und er verließ Mekka als Ungläubiger. Er war so enttäuscht von dieser Erfahrung, dass er dort Gott überhaupt nicht gefunden hat, dass er sich innerlich schon vom Islam abgewendet hat. 3 Jahre schwieg er über seinen inneren Zustand und er suchte innerlich. Er schrie zu dem wahren Gott und sagte, wenn es dich wirklich gibt, dann offenbare dich mir. 3 Jahre später, 2017, verließ er den Jemen und kam nach Griechenland. Dort begegnete er einem syrischen Christen, der eben auch Arabisch sprach, und der erzählte ihm dann zum ersten Mal, dass Jesus Christus nicht nur ein Prophet des Islam war, sondern der Messias, der Sohn Gottes und unser Erlöser. Und er begann, das Neue Testament auf Arabisch zu lesen. Und als er an die Stelle kam, wo Jesus getauft wurde, beim Lesen der Evangelien, und der Himmel sich öffnete und die Taube herunterkam und Gott sprach, das ist mein geliebter Sohn. An dieser Stelle offenbarte ihm Jesus auch ganz persönlich die Wahrheit, dass es Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist, der lebendige, wahre Gott. Und er kam zum Glauben an Jesus und übergab ihm sein Leben. 2018 wurde er getauft und ab diesem Moment wusste er, dass er nur noch eines im Leben tun wollte: Jesus Christus verkündigen, koste es, was es wolle. Und die Kosten wurden bald nach seiner Taufe klar. Es wurde eine Fatwa gegen ihn ausgesprochen und Todesdrohungen wurden Teil seines Lebens. Seine Ehe wurde zwangsgeschieden. Er durfte zu seinen beiden Töchtern keinen Kontakt mehr haben. Bis heute kann er nicht in den Jemen zurückkehren. In der Stammeskultur im Jemen bedeutet eine Bekehrung zum christlichen Glauben, dass das Familienmitglied verstoßen wird. Es ist ein vollständiges gesellschaftliches Exil oder bedeutet sogar den Tod. Doch wie wir hier sehen, bekennt sich John voll und ganz zu Jesus. Dieses Bekenntnis findet man auf seiner Homepage. Ich bin entschieden zu folgen Jesus, wir kennen dieses Lied, niemals zurück. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir, das ist mein Bekenntnis, mein Leben ist Christus und Sterben ist mein Gewinn. So bekennt er seinen Glauben auf seiner Webseite. Und beim Jugendtag von Open Doors 2023 erzählte John seine Geschichte. Und ich möchte einfach mal, dass ihr ihn ein bisschen persönlich erleben könnt, wie er die Anfangszeit seiner Nachfolge erlebte.
After that I can't, like, I tried to share with them, love them, but they say we lost you, we are not going to give you your daughters or your wife or anyone from the family.
Und danach habe ich immer wieder versucht, Kontakt mit ihnen zu schließen und ihnen zu zeigen, dass ich sie immer noch liebe, aber sie haben mich völlig zurückgewiesen, haben gesagt, es ist vorbei, deine Frau, deine Töchter gehören dir nicht mehr, wir haben dich verloren.
It was very hard at the beginning. It was like, oh, 2 years, very hard, when I was like early of my faith.
Das waren wirklich 2 absolut harte Jahre, klar, die ersten Jahre in meinem Glauben, die 2 Jahre, in denen ich das durchmachen musste.
Said, I have decided to follow Jesus, not your name back.
Aber wie ich schon gesagt habe, ich bin entschieden, Jesus zu folgen, kein Weg mehr zurück.
Jesus, give me strength.
Jesus hat mir Kraft gegeben.
And I start to share my faith with asylum seekers and refugees in Greece.
Und ich habe angefangen, meinen Glauben mit anderen Flüchtlingen und Asylsuchenden in Griechenland zu teilen.
God gave me the spirit of evangelism.
Gott hat mir so die geistliche Gabe der Evangelisation gegeben.
And I share on social media as well.
Und ich nutze dazu die sozialen Medien.
And in Greece they tried to kill me.
Und in Griechenland haben sie versucht, mich umzubringen deswegen.
And this is why I have to leave Greece.
Deswegen musste ich aus Griechenland fliehen.
Because they said you take Muslims to Christianity.
Denn sie haben mich beschuldigt, du verführst Muslime zum christlichen Glauben.
Actually they decided to follow the God of love.
Tatsache ist, diese Menschen haben sich entschieden, dem Gott der Liebe nachzufolgen.
It is our responsibility to share the God of love, not the God of hate.
Und das ist ja unsere Verantwortung, den Gott der Liebe bekannt zu machen, weil er eben nicht ein Gott des Hasses ist.
Now I share my faith into Yemenis on Facebook, on TikTok, on Instagram.
Und ich nutze heute TikTok, Facebook, Instagram, um meinen Glauben auch gerade meinen jemenitischen Landsleuten weiterzugeben.
So God, I do believe God transferred this persecution into joy.
Und ich glaube, dass Gott wirklich dabei ist, diese Verfolgung in Freude umzuwandeln.
I love to share Jesus Christ.
Ich liebe es, von Jesus zu erzählen.
And many Yemenis inside of Yemen, like more than 50% of Yemenis, saw my videos.
Und über 50% der jemenitischen Bevölkerung haben meine Videos schon gesehen.
And many Yemenis accept the Lord Jesus Christ through my videos, through my ministry.
Und aufgrund dieser Videos, aufgrund meines Dienstes, haben schon viele Jemeniten Christus angenommen.
Halleluja!
Halleluja!
God is good.
Gott ist gut.
Ja, also es kommt so ein bisschen raus, ne? Das ist ein ganz leidenschaftlicher, auch ein ganz fröhlicher Mensch. Ein Mensch, der alles verloren hat. Ja, seine Familie, seine Heimat, sein soziales Umfeld, er hat alles für Jesus zurückgelassen und Jesus gebraucht ihn. Und er sagt, 50% der Jemeniten haben schon irgendeine Sendung von ihm gesehen, in der er Jesus Christus verkündet. Wow, so jemanden gebraucht Jesus. Ich bin sehr beeindruckt von ihm. Und genau, möchte uns jetzt mitnehmen, ganz kurz mal auf diese Weltkarte. Das ist eine Weltkarte der Verfolgung. Ihr seht hier die 50 Länder weltweit, in denen Christen am meisten verfolgt werden, wo sie sehr hohe und sogar extreme Verfolgung erleben. Aber diese Weltkarte zeigt auch, wo große geistliche Aufbrüche sind, wo eben Menschen sich bekehren, aus anderen Religionen zu Jesus finden, in seine Nachfolge eintreten, sich den Mund nicht verbieten lassen, die ihn verkündigen und deshalb verfolgt werden. Das heißt, es sind Länder, da gibt es eben Christen, die sehr wohl Zeugen sind für Jesus und deshalb Verfolgung erleiden. Das kann uns Mut machen, denn wir sehen, es bewegt sich was auf der Welt. Und im Jemen, das ist, komme ich gleich dazu, hier noch unsere Vision, da möchte ich noch kurz drauf eingehen. Die Vision von Open Doors ist, dass Christen sich weltweit engagieren für ihre am härtesten verfolgten Glaubensgeschwister, also genau für diese Geschwister in diesen Ländern. Und dass wir sie stärken, damit sie treue Zeugen von Jesus Christus in der Welt bleiben. Ja, weil wenn sie nicht hingehen und das Evangelium verkünden, wir haben noch viel weniger Zugang zu vielen dieser Länder. Und wisst ihr, wie das griechische Wort heißt, was hier eigentlich steht im Text, wenn es heißt, dass sie treu, dass, also wo Jesus sagt auch, wir sollen treue Zeugen für ihn sein in der Welt. Wisst ihr, was das griechische Wort ist im Neuen Testament? Martyres. Das ist das griechische Wort, wenn man Jesus bezeugt. Das sind die Märtyrer. Also das Wort Zeuge sein und Märtyrer sein geht sozusagen in einem. Ja, es beinhaltet auch immer diese Bereitschaft, für Jesus zu leiden. Genau, und jetzt gehen wir an Platz 3 dieses Weltverfolgungsindex, den wir haben, also das Land Nummer 3, in dem es am gefährlichsten ist, Jesus nachzufolgen. Und das ist eben der Jemen. Den Jemen kennen wir aus der Bibel. Es war früher mal dieses Königreich Saba. Und wir erinnern uns, die Königin von Saba kam schon 1000 vor Christus zu Salomo und hat von seiner Weisheit gehört und wollte von ihm lernen. Und tatsächlich gibt es seit dieser Zeit, als die Königin von Saba Kontakt mit Salomo hatte, Juden im Jemen. Und auch nach der Zerstörung des Tempels 70 nach Christus wanderten viele Juden in den Jemen aus und gehörten dort jahrelang zur Oberschicht. Dann wurde irgendwann sogar das Christentum Staatsreligion. Ja, 525 nach Christus gab es dort einen christlichen König. Aber dann kam der Islam und verdrängte flächendeckend sowohl Christentum als auch Judentum. Und heute ist der Jemen bekannt für große Unruhen. Wir kennen aus den Nachrichten, ja, hier sehen wir nochmal Platz 3, es gibt nur wenige Christen, weil die alle verdrängt wurden. Und wir kennen jetzt inzwischen aus den Nachrichten vor allen Dingen die Houthis, ja, Houthi-Rebellen, die vor allen Dingen seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 sich am Krieg beteiligt haben und dort gekämpft haben, immer wieder Raketen und Drohnen geschickt haben nach Israel. Die Houthis kämpfen innerhalb vom Jemen um die Vorherrschaft. Und wir sehen, dass sie die Hauptstadt erobert haben, dort regieren und sich gegen andere Konfliktparteien stellen. Ja, das Leitmotto der Houthis ist, wir sehen es hier unten auf ihrer Fahne sogar draufgeschrieben, Gott ist groß, Tod für Amerika, Tod für Israel, Fluch den Juden, Sieg dem Islam. Sie gehören zu dem von Iran propagierten Achse des Widerstands und die Houthis haben auch vor, Kontrolle über den ganzen Jemen zu übernehmen. Hier schauen wir uns mal kurz an, aktuelle Einschätzung von Open Doors für den Jemen.
Platz 3, Jemen. Die christliche Gemeinde im Jemen besteht vor allem aus Konvertiten, die den Islam verlassen haben. Da die Stammesidentität eng mit der islamischen Religion verknüpft ist, geraten diese Menschen unter starken sozialen Druck ihrer Großfamilie und sind häufig Gewalt ausgesetzt. Sie werden nicht nur von den Behörden verfolgt, sondern sind auch Zielscheibe militanter islamischer Gruppierungen. Die zunehmende Dominanz der Houthi und die fortschreitende Islamisierung, verstärkt durch den Hamas-Israel-Konflikt, haben dazu geführt, dass zahlreiche Hauskirchen ihre Treffen einstellen mussten. In der ohnehin schweren humanitären Krise sind Christen besonders benachteiligt, da die Verteilung von Hilfsgütern überwiegend über Moscheen erfolgt und vor allem muslimischen Mitgliedern zugutekommt.
Ja, also wir sehen, in Jemen gibt es eigentlich so gut wie keine christliche Minderheit mehr. Die Christen, die es gibt im Jemen, das sind alles neue Konvertiten. Also wirklich die aus dem Islam konvertiert sind, so wie wir es jetzt bei John gehört haben. Und diese Christen können sich eben nur im Untergrund treffen, zu besonderen Anlässen vielleicht, weil es keinen sicheren Ort gibt für eine regelmäßige Versammlung. Schon allein, wenn sie auf der Straße als Gruppe gehen würden, werden sie von Passanten oder Polizei ausgefragt. Männer und Frauen treffen sich in dieser Kultur so gut wie nie gemeinsam. Also ein Gottesdienst gemischt, wie wir es hier erleben, ist total auffällig und total ungewöhnlich für den Jemen. Ein Mann darf nur mit seiner eigenen Frau, seiner Tochter oder Schwester ausgehen, sonst macht er sich verdächtig. Deswegen gibt es eben nur kleine Gottesdienste in kleinen Gruppen, die mehrheitlich geschlechtergetrennt stattfinden. Es gibt aber noch einige wirklich einfach isoliert lebende Christen, die kaum jemandem vertrauen und die sich nur online und über soziale Medien mit anderen austauschen. Sie hören zum Beispiel Predigten online oder sie nehmen auch an Jüngerschaftskursen im Internet teil. Aber viele von ihnen fehlt einfach diese Gemeinschaft und sie fühlen sich sehr einsam. Was ein jemenitischer Christ am meisten braucht, ist ein Freund. Jemand, dem sie wirklich am Herzen liegen. Wenn sie diese Anteilnahme spüren, dann wächst bei ihnen Vertrauen und sie können gemeinsam von Jesus lernen, dienen und wachsen. Aber umgekehrt eben auch. Dieses Thema Misstrauen und Verrat, das stellt viele Kirchennetzwerke von der Untergrundkirche im Jemen vor große Herausforderungen. Es ist ein großes Hindernis. Denn zum einen möchte man ja die Gemeinde öffnen für neue Leute, aber auf der anderen Seite kann man ihnen nicht vertrauen. Wenn ein Gemeindeleiter so eine Untergrundkirche leitet, ist es ganz schwierig für ihn zu entscheiden, darf der jetzt dazu? Wie viel darf er wissen? Ja, wie viele Leute darf er kennenlernen? Denn es gibt immer wieder Leute, die auch ihr Wissen preisgeben und die Gemeinden verraten. Ganz besonders schwierig ist es, Frauen das Evangelium weiterzugeben, weil sie das Haus alleine gar nicht verlassen dürfen. Die Männer geben ihnen auch oft keinen Zugang zum Internet oder sie kontrollieren den Browserverlauf, wo ihre Frauen unterwegs waren. Und es gibt eine sehr, sehr mutige Frau, sie heißt Sarah und sie leitet einen Dienst unter Frauen im Jemen. Das ist echte Pionierarbeit und sehr gefährlich. Und ich möchte, dass ihr ihr Zeugnis hört.
نعيش بين الذئاب نحن نعلم ذلك جيدا. في اليمن من الصعب جدا أن نشارك الإنجيل مع امرأة لأنها لا تستطيع الخروج بحرية من منزلها. لذلك هذا هو المكان الذي دعاني الله إليه. أعلم أنه أحياناً عندما أدخل إلى منزل ما قد لا أتمكن من الخروج منه. لا أستطيع أن آخذ كتابي المقدس معي، فيمكنهم تفتيشي في أي نقطة تفتيش أو حاجز على الطريق. للمرأة اليمنية القدوم إلى المسيح هو فعلاً معجزة. الله يعمل رغم المخاطر. فالبعض يقولون أنت كافرة وتستحقين القتل، يمكنهم أن يأخذوني إلى المتطرفين أو لمركز الشرطة وهناك يبدأ الاستجواب، ويمكنهم حتى إصدار حكم بالإعدام ضدي. نحن تحت المراقبة الدائمة. بدأت أخدم مع أنيس وهو أخ لي في المسيح. قمنا سوية بزيارة العائلات في منازلهم لخدمتهم. وفي أحدى الزيارات تلقى أنيس رسالة هاتفية بأننا كنا تحت المراقبة وأرادوا قتلنا. بعد أسبوع تلقيت مكالمة: لقد قتل أنيس. وجدوه المتطرفين وقتلوه، أطلقوا النار عليه أمام أولاده. صدمت، لم أرد أن أخرج من المنزل لمدة شهر. ربما أنا التالية، هل يمكن أن أكون التالية؟ ولكنني أنا اخترت هذا الطريق. يسوع أخذ آلامي وحمل ذنبي، والآن حان الوقت لكي أحمل صليبي. أعلم أنني أخاطر بمشاركة قصتي، وأحياناً أريد التراجع، ولكنني أشاركها معكم لأنني أتمنى أن أتمكن من مشاركة رسالة الإنجيل مع كل امرأة في اليمن. صلوا من أجلي، ساعدوني أن أصل إلى كل امرأة وفتاة حتى يخلصوا بيسوع. لا أستطيع أن أفعل هذا وحدي.
Ja, Sarah ist so eine Zeugin, so eine lebendige Märtyrerin, die ihr ganzes Leben Jesus ausgeliefert hat, um den Frauen im Jemen die gute Botschaft von Jesus zu bringen. Und jetzt möchte ich euch noch in ein ganz aktuelles Gebetsanliegen mit hineinnehmen, das wir dann nachher auch im Gebet teilen können. Im November vergangenes Jahr wurden einige Christen unerwartet festgenommen und verhört. Darunter war auch eine ganze Familie und mehrere Einzelpersonen. Manche wurden wieder freigelassen, andere sind immer noch in Haft. Aber diese Verhafteten aus dem November wurden gefoltert bei ihren Verhören. Und da waren auch Leute drunter, die sowieso schon schwere körperliche Krankheiten hatten. Und einige dieser Inhaftierten haben wohl die Kontaktdaten zu weiteren Christen im Gefängnis preisgegeben. Und so kam es im Januar 2026 zu einer großen Verhaftungswelle. Über 50 Christen wurden verhaftet und werden teilweise bis heute an unbekannten Orten festgehalten. Wir wissen auch, dass darunter viele Familienväter sind mit kleinen Kindern zu Hause und einer Frau. Und wo auch der Mann der Einzige ist, so wie wir gehört haben, der den Verdienst nach Hause gebracht hat. Das heißt, diese ganzen Familien sind in einer großen Notlage. Wir wissen von einer Ehefrau mit ihrem Kind, die zu ihrem Mann durfte. Sie durfte 10 Minuten mit ihm sprechen, beziehungsweise sie durfte 8 Minuten mit ihm sprechen und das Kind 2 Minuten. In dieser Zeit haben sie sich kurz ausgetauscht und die Frau hat ihren Mann ermutigt und hat erzählt, die Versorgungswunder, die sie erlebt hat, seit er verhaftet wurde. Und der Mann hat ausgetauscht und erzählt, wie er allen im Gefängnis das Evangelium von Jesus verkündet hat. In 10 Minuten. Ja, aber zu manchen Leuten war es noch gar nicht möglich, Kontakt herzustellen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir beten für diese Christen im Gefängnis. Und ich möchte von Bruder Andrew das Zitat hier bringen: Unsere Gebete, die können dorthin gehen, wo wir nicht hin können. Es gibt keine Grenzen, keine Gefängnismauern, keine Türen, die uns verschlossen bleiben, wenn wir beten. Genau, und so möchte ich jetzt auch uns einfach auffordern, dass wir mit diesem Zitat tatsächlich ins Gebet gehen für die Christen im Jemen. Ich zeige es nochmal kurz, die oberen 3 Anliegen sind für die gerade jetzt frisch inhaftierten Christen, dass wir für sie selber beten um Glaubensstärke, Trost und Standhaftigkeit, aber auch für ihre Angehörigen und letztlich auch für die Freilassung und ein Ende dieser Verhaftungswelle, dass es auch nicht zu weiteren Verhaftungen kommt. Und dann bitte betet mit für Sarah und ihren Dienst an den Frauen und auch für Johns Dienst im Internet. Er kriegt viele Reaktionen auf seine Nachrichten. 80% ist Hass, aber 20% sind Leute, die suchen nach Jesus. Lasst uns auch für ihn beten. Ich fände es jetzt schön, wenn wir in kleinen Gruppen zusammenstehen, vielleicht zu 5, und dass wir diese Anliegen in den kleinen Gruppen ausbeten. Und ich komme dann nochmal hier und bringe das dann zum Abschluss. Ihr dürft euch jetzt gerne zueinander umdrehen und einfach spontan in Gruppen zusammenkommen. Ja, Jesus, ich danke dir, dass wir heute Morgen John kennenlernen durften und Sarah. Aber du uns auch Einblick gegeben hast in das Leben vieler heimlicher Christen im Jemen. Ich danke dir, dass du dort eine kleine Herde hast, die wächst. Und dass dort Menschen sind, die auf der Suche sind nach dir, die Hunger haben nach dem Lebendigen, nach dem wahren Gott. Und wir segnen sie in deinem Namen. Amen. Dankeschön. Ja, jetzt noch ganz kurze Informationen von mir. Ihr habt alle dieses Heft hier gefunden auf euren Stühlen. Manche von euch kriegen das sicherlich auch schon nach Hause geschickt. Die, die es noch nicht haben, dürfen gerne heute das Exemplar mit nach Hause nehmen. Und ja, das ist so unser Herzstück sozusagen unseres Dienstes. Das ist die Möglichkeit, wie ihr in Kontakt bleiben könnt mit verfolgten Christen. Dass ihr über sie erfahrt, auch hört, was Gott tut, was er im Leben dieser Menschen bewegt und wie ihr sie im Gebet weiter unterstützen könnt. In der Mitte des Heftes befindet sich unser Gebetskalender. Dort habt ihr die Möglichkeit, jeden Tag für ein kurzes Anliegen aus der verfolgten Kirche, aus unterschiedlichen Ländern zu beten. Das ist ganz kurz, den Gebetskalender kann man sich raustrennen, kann ihn sich in die Bibel legen, kann es bei der täglichen Bibellese zum Beispiel dann einfach noch mit kurz für die verfolgten Christen beten oder auf den Mittagstisch legen und nach dem Mittagessen auch die verfolgte Kirche mit ins Gebet nehmen. Also herzliche Einladung dazu. Wenn ihr sagt, jawohl, ich möchte mehr und regelmäßiger für verfolgte Christen beten, dann dürft ihr auf der Rückseite diese Karte ausfüllen. Und vorne am Büchertisch könnt ihr sie dort in so ein kleines Kästchen werfen, in so eine Box. herzliche Einladung dazu. Wer am Livestream dabei ist oder dieses Video später sieht, ihr seht hier, denke ich mal, auf dieser Folie auch den QR-Code eingeblendet und könnt über den QR-Code auch dieses Monatsmagazin bekommen. Also statt dieser Jahrkarte dann auch gerne über den QR-Code. Das ist uns so wichtig, weil wenn wir zu den verfolgten Christen kommen und sie fragen, was können wir für euch tun, ist die allerhäufigste Antwort, die wir bekommen, das, was hier steht. Betet für uns, bitte betet für uns, dass wir in der Verfolgung standhaft bleiben und an Jesus festhalten. Dann noch eine Einladung, die ihr findet auch in dem Heft, zu den Open Doors Tagen. Die finden jetzt im Mitte Mai wieder in Karlsruhe statt, also das ist gut erreichbar, auch von hier aus. Herzliche Einladung, dort könnt ihr Leute persönlich hören, so wie ich euch diesen Ausschnitt gezeigt habe, wie John Ganim, kommen Christen aus Verfolgung zu uns und berichten und wir können mit ihnen auch beten dort. Es ist für beide Seiten eine wunderbare, bereichernde Erfahrung. Am Büchertisch dann draußen auch noch herzliche Einladung, dass ihr ein bisschen euch umschauen könnt. Vielen Dank.